Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind.
Das sind Texte, die Gebrauchstexte waren, die einem bestimmten taktischen Ziel oft dienten, die bestimmte Kodierungen hatten, ideologische Sprachregelungen. Und das ist noch nie systematisch erforscht worden.
Die Textsorte, über die der Buchwissenschaftler Siegfried Lokatis hier spricht, sind Zensurgutachten. Die wurden in der DDR standardmäßig geschrieben, bevor ein Buch veröffentlicht werden konnte. Ihre Aufarbeitung steht allerdings noch ganz am Anfang. Eine Tagung in Leipzig sollte jetzt erste Interpretationshilfen liefern. Mehr darüber und allgemein zum Umgang mit Literatur zur DDR-Zeit hören Sie etwa in der Mitte der Sendung. Um Zeit und Literatur bzw. Sprache ging es diese Woche auch auf einer zweiten Tagung, über die wir berichten. Eine der Leitfragen auf dem Deutschen Germanistentag war: Wie sprechen Menschen früher und heute über Zeit? Außerdem blicken wir in zwei Beiträgen zurück auf die Jahre um 1945. Zum einen stellen wir das jüdische Displaced Persons Camp Eichstätt vor und schildern Lebenswege der dort nach dem Krieg untergebrachten Menschen. Zum zweiten beleuchten wir die Frage, was private Geschichtsforschung über Strukturen des Hamburger Bildungswesens zur Zeit des Nationalsozialismus verrät. Und im Schwerpunkt geht es um die Frage, wie menschliche Gesellschaften in Zukunft aussehen und funktionieren könnten. Darüber wurde in dieser Woche auf einem soziologischen Kongress in Jena debattiert. Zeit. Unter diesem umfassenden Motto trafen sich in dieser Woche Teilnehmende aus Literaturwissenschaft, Linguistik und Pädagogik auf dem Deutschen Germanistentag an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Welche Konzepte von Zeit gibt es in unterschiedlichen Epochen und Kulturräumen? Wie sprechen und schreiben Menschen über Zeit, zum Beispiel über die Zukunft? Wie wird Zeit in der Literatur erzählt? Und nicht zuletzt, wie beeinflusst die Dicke eines Buches das Zeitempfinden beim Lesen? Das sind einige der Fragen, die in mehr als 90 Panels, Workshops und Vorträgen in Saarbrücken diskutiert wurden. Eva-Maria Götz hat auf dem Germanistentag nach Antworten gesucht und ist dabei zuerst im Mittelalter gelandet.
Auf der einen Ebene gibt es so etwas, was man vielleicht modern mit Ewigkeit umschreiben kann. Das ist quasi Gott. Gott ist zeitlos und Gott ist immer da, also die Zeitlosigkeit ist immer präsent.
Erklärt Jürgen Wolf, Professor für deutsche Philologie des Mittelalters an der Universität Marburg, über das Zeitempfinden der Menschen damals.
Innerhalb dieses göttlichen Systems gibt es nach der Vertreibung aus dem Paradies eine laufende Zeit und die beginnt eben mit Jahr 1 nach der Vertreibung aus dem Paradies und wird dann durchaus Jahr für Jahr auch begriffen als fortschreitende Zeit.
Die Menschen des Mittelalters lebten also quasi in zwei Zeitzonen. Einmal der irdischen Zeit, die linear verläuft und in der sich auch ihr eigenes, begrenztes Leben abspielte. Und dann in der göttlichen Ewigkeit, auf die alles gerichtet war.
Jeder Mensch versucht in diese Ewigkeit, also zu Gott, zu kommen. Da gibt es verschiedene Wege, beispielsweise über das jüngste Gericht. Und da spielt natürlich auch Zeitlichkeit wieder eine ganz große Rolle, weil alle Menschen, auch die schon Gestorbenen, die zukünftig Lebenden, alle gemeinsam zum jüngsten Gericht kommen werden.
Wie dieses jüngste Gericht und damit das Ende der irdischen Zeit ablaufen werde, wurde in zeitgenössischen Texten genau beschrieben. Zunächst würde es sich ankündigen. Jürgen Wolf?
Da werden zum Beispiel Dinge beschrieben wie Erdbeben, Flutkatastrophen, Umweltkatastrophen, die immer gedeutet werden als Zeichen, dass das jüngste Gericht ganz nahe steht.
Das wichtigste Referenzwerk für diese Ereignisse war natürlich die Bibel. Doch wer die lateinischen Texte ins Deutsche übertragen wollte, stieß an sprachliche Grenzen. Denn im Alt- oder Mittelhochdeutschen gab es, anders als im Lateinischen, keine grammatikalische Form für die Zukunft. Die Übersetzer mussten also kreativ sein, wie Nine Midema, Professorin für Philologie des Mittelalters an der Universität des Saarlandes, erläutert. Erst wurde experimentiert. Um 1300 setzte sich dann durch, was wir heute noch benutzen. Die Zuhilfenahme des Verbes werden.
Was ich zeigen wollte, ist, dass man schon sehen kann, dass die besondere Jenseitsgerichtetheit des Mittelalters auch eine Art von sprachspielerischer, sprachschöpferischer Nachfolge hat. Also dass man dann versucht, diese Besonderheit, dass man nicht nur im Diesseits lebt, sondern auf das Jenseits schauen sollte, mit neuen Formen sprachlichen Ausdrucks zu füllen und zu beleben.
Die Beschäftigung mit diesem kleinen Ausschnitt in der Entwicklung unserer Sprache gibt nicht nur Hinweise auf das Denken und Fühlen der Menschen vor rund 1000 Jahren, sondern ist gleichzeitig auch ein Blick auf die Arbeitsweise der Germanisten heute. Nine Miedema?
Man kann hineinschauen in den Werkzeugkasten der Autoren damals, die ja Sprache als Werkzeug hatten. Und man kann hineinschauen in die Art und Weise, wie wir einerseits Text verstehen, im Sinne der Textinterpretation betreiben wollen, andererseits aber eben auch sehen, dass man das nicht machen kann ohne Sprachverstehen, ohne Sprachanalyse.
Als Professorin in Saarbrücken ist Nine Miedema eine der Gastgeberinnen des Germanistentages und insofern mitverantwortlich für das Schwerpunktthema Zeit, unter dem sich, wie sie findet, die verschiedenen Teildisziplinen des Fachs in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit darstellen lassen. Die Zukunft der Germanistik liegt für Sie allerdings in der integrativen Zusammenarbeit der Disziplinen.
Versuche ich aber, die Welt als solche zu erfassen, in ihrer Komplexität, dann brauche ich eben diese verschiedenen Werkzeugkästen. Dann muss ich Möglichkeiten haben, auf der einen Seite die Literaturwissenschaft zu betreiben, auf der anderen Seite die Sprachwissenschaft zu betreiben. Dann muss ich ein historisches Bewusstsein haben. Dann muss ich also auch versuchen, die Literatur als etwas Gewordenes, als etwas seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden Gewordenes zu begreifen, sodass ich dann die wichtigste Aufgabe der Germanistik darin sehe, Komplexitätsreduktion zu vermeiden.
Dr. Beate Kennedy, Bundesvorsitzende des Fachverbandes Deutsch im Deutschen Germanistenverband und damit ebenfalls Gastgeberin der Tagung, erklärt die Bedeutung des Konzepts Zeit anhand eines Textes aus dem 20. Jahrhundert, Irmgard Keuns Novelle »Das kunstseidene Mädchen«. Damit könne man Schülern und Schülerinnen die Entstehung unseres heutigen Zeitgefühls nahebringen.
Da ist diese Doris, die Protagonistin, die in Berlin ankommt und die zunächst einmal ihre Augen aufmacht und die lebende Kamera ist und alles aufnimmt, was sie sieht und dann schreiben will wie Film. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn man diese Beschleunigungsprozesse jetzt, also diese charakteristischen Kennzeichen der Moderne, wenn man die dann in der Literatur aufspürt und eben dieses Beschleunigte zeigen kann am Text und zeigen kann, dass das unvermittelte Aneinanderreihen, das assoziative Schreiben die adäquate Ausdrucksform ist.
Doch nicht nur in Inhalt und Form ist die Zeit Thema auf dem Germanistentag. Heute stellt sich auch die Frage, mit welchen Medien sich Schüler und Schülerinnen die Texte erschließen. Analog oder digital? Diverse empirische Studien hätten gezeigt, dass das Lesen auf digitalen Geräten anders verlaufe.
Also in einer gewissen Weise das Deep Reading, dieses verstehende, tiefen Strukturen erschließende Lesen über diese Form nicht so gut möglich ist wie eben über das traditionelle Buch, was uns dieses raumzeitliche Gefühl noch stärker vermittelt. Und das sind natürlich ganz wichtige Dinge für uns Lehrkräfte jetzt, weil wir solche Forschungen natürlich mit in den Unterricht einnehmen und dass wir dann natürlich schauen müssen, welche Methode ist denn jetzt für das, was wir gerade in unserem Unterricht erzielen wollen, gerade die geeignete.
Das Gefühl, dass Zeit vergeht, manchmal schneller als gedacht, vermittelt das Medium, um das sich in der Germanistik noch zumindest alles dreht, das Buch, allein schon durch seine Haptik. Nine Miedema.
Die Vorstellung von Verlauf von Zeiten in der Erzählung wird beeinflusst dadurch, dass ich sehe, ich bin jetzt am Anfang des Romans, ich stecke den Finger zwischen den ersten 100 Seiten und sehe, es sind noch 600, insgesamt also noch am Anfang des Ganzen stehend, ist sicherlich die Erfahrung des Lesens bei einem Buch eine andere als die Erfahrung beim digitalen Lesen.
Und die Zeit, ein Buch zu Ende zu lesen, sollte man sich dann auch nehmen. Denn
man kann nicht in 144 Zeichen die Welt erklären. Man muss geduldig lesen, man muss mit verschiedenen unterschiedlichen Verstehensmöglichkeiten arbeiten, bevor man ein wirkliches Verständnis der Welt bzw. des Textes erreichen kann.
Zeit und Sprache. Eva-Maria Götz mit einem Bericht vom 26. Deutschen Germanistentag, der gestern in Saarbrücken zu Ende gegangen ist. Great Transformation, die Zukunft moderner Gesellschaften. Unter diesem Thema findet noch bis morgen an der Universität Jena ein Kongress statt. Dessen Veranstalter sind die Deutsche Gesellschaft für Soziologie und ein Jenaer Forschungskolleg, das sich seit geraumer Zeit mit Postwachstumsgesellschaften beschäftigt und dort abschließende Ergebnisse präsentiert. Gesellschaftliche Ungleichheiten, Populismus, Umweltzerstörung. Mit Blick auf den krisengeschüttelten Zustand unserer Welt diskutieren die Teilnehmenden über eine Abkehr vom Wachstumsglauben und überholten Lebensweisen, den Möglichkeiten einer erneuerten Demokratie und nicht zuletzt Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung. Norbert Seitz hat in Jena Stimmen dazu eingefangen.
Es geht vor allen Dingen darum, die Soziologie und die Sozialwissenschaften insgesamt zu einem Konflikt zu positionieren, der Gesellschaften unseres Typs tiefgreifend verändern wird. Und das ist jetzt eine, glaube ich, sehr sichere Prognose. Das ist ja inzwischen zum Elitentalk geworden, dass sich die derzeit vorherrschenden Produktions- und Lebensweisen der reichen Länder nicht im globalen Maßstab verallgemeinern lassen oder nur um den Preis einer Zerstörung des Planeten verallgemeinern lassen. Und weil das so ist, sind Gesellschaften zu einer tiefgreifenden Transformation gezwungen. Und wer dies zur Prognose macht, der ist auf der sicheren Seite.
Konstatiert selbstbewusst Klaus Dörre, einer der Leiter des Jenaer Forschungskollegs Postwachstumsgesellschaften. Die Soziologie schlägt Alarm, denn es geht ums Ganze. Gefragt wird, welcher Typ von Gesellschaft in der Lage ist, die neuen Herausforderungen zu meistern.
Man hat ja manchmal den Eindruck, dass viele annehmen, dass eher der Planet zerstört wird, als dass der Kapitalismus sich verändert.
Mit dem Projekt Great Transformation möchte sich die Soziologie ihrerseits einen Entwicklungsschub verpassen. Unter dem verquasten Begriff einer experimentellen Utopistik soll das Fach zukunftsfähig gemacht werden. Dabei geht es nicht um Wahrheiten, die ein soziologisches Zentralkomitee zu verkünden hätte, sondern um konstruktive Kontroversen, wie sie in dem Jenaer Forschungskolleg gepflegt werden. Worauf es dabei ankommt, erwähnt die neue Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Birgit Plettel-Menck von der Goethe-Universität Frankfurt.
Ich finde, dass die Soziologie sich stärker öffnen muss anderen Disziplinen gegenüber, wie sie das früher vielleicht stärker gemacht hat. Aber heute geht es natürlich darum, interdisziplinär zu sein in Richtung der Wirtschaftswissenschaften, in Richtung auch der Naturwissenschaften. Und zwar mit dem Versuch auf Augenhöhe, Probleme zu diagnostizieren und auch zu versuchen, gemeinsame Forschung in diesem Feld zu betreiben.
Ausgangsposition des Kongresses ist die Annahme, dass Gesellschaften sich zwar nicht periodisch, aber im historischen Verlauf immer wieder systematisch umstellen und ihre Grundstruktur verwandeln müssen, in der sie sich organisieren. So hat der österreichisch-ungarische Ökonom und Sozialwissenschaftler Karl Polanyi in seinem Klassiker von der Great Transformation den Übergang vom 19. auf das 20. Jahrhundert analysiert. Dazu Hartmut Rosa, der Co-Leiter des Forschungskollegs.
Die Idee unseres Kongresses hier ist zu sagen, wir haben es möglicherweise mit einer ganz ähnlichen fundamentalen Transformation zu tun, deren Grundeinsicht die Erkenntnis ist, dass eine moderne Gesellschaft in sich aus strukturellen Gründen gezwungen ist, sich permanent zu steigern, das heißt immerzu zu wachsen und zu beschleunigen, Innovationen hervorzubringen, um die Grundstruktur, die institutionelle, zu erhalten. Also beispielsweise nicht nur die Arbeitsplätze und die ökonomische Struktur, sondern auch das Wissenschaftssystem, das Rentensystem, das Gesundheitssystem, die alle hängen davon ab, dass permanent Wachstum erzielt wird und das innoviert und beschleunigt wird.
Dynamische Stabilisierung wird dieser schier unabschließbare Prozess genannt. Und das heißt, dass gesellschaftliche Stabilität nur durch permanenten Zuwachs zu erzielen ist. Ein Zustand, den Rosa geradezu als pervers bezeichnet, denn
das verursacht so etwas wie eine Doppelkrise. Das erste Problem ist, dass es sehr schwer ist, immerzu weiter zu wachsen, wenn man schon 200 Jahre gewachsen ist. Und das zweite ist eben, dass der Planet endlich ist. Man braucht für diese Wachstums- und Beschleunigungsleistungen auch physische Rohstoffe und Energie. Und das Problem ist jetzt, wenn Sie ökonomisches Wachstum vorantreiben wollen, dann brauchen Sie mehr ökologische Ressourcen. Und wenn Sie diese Naturressourcen schonen wollen, dann geraten Sie in ökonomische Krisen.
Kann aber Wachstum überhaupt noch generiert werden? Und was bedeutet sein Ausbleiben für den sozialen Zusammenhalt? Ein nachkapitalistisches Postwachstumsmodell? Wie könnte es aussehen? Bevor Systemklagen erhoben würden, sei aber darauf hingewiesen, dass der Mensch der größte Parasit der Erde und erste Gefährder dieses Planeten sei, betont Soziologe Hans-Peter Müller von der Humboldt-Universität Berlin. Unser Lebensstil gehöre auf den säkularen Prüfstand. Doch Wolfgang Streeck, Autor des kapitalismuskritischen Bestsellers Gekaufte Zeit, reagiert eher ratlos auf die Frage, ob es möglich und denkbar sei, bei unveränderter Lebensweise ohne Wachstum auszukommen.
Der heutige Kapitalismus ist Konsumkapitalismus. Das schließt ein, dass Leute in unseren Ländern eine Art von Konsumstil pflegen, der unmittelbar daran gebunden ist, dass es im nächsten Jahr besser geht als in diesem. Also die Autos werden größer, die Klamottenschränke werden immer größer, da hängt immer mehr Zeug drin. Aber ohne eine Kulturrevolution in den Ländern, in denen wir leben, kann ich mir eine Nichtwachstumsgesellschaft überhaupt nicht vorstellen.
Wie sich das Wachstumssubjekt Mensch hierzulande seit der Nachkriegszeit entwickelt hat, war folglich ein zentrales Thema in Jena. Das Fazit: Es lässt sich nur schwer einordnen, ist rechts wie links gesinnt und kommt von oben und unten. Dazu Stefan Lessenich von der Uni München.
Wir sind einfach in die gesellschaftlichen Verhältnisse gestellt, in die wir auch hineingeboren werden. Und diese herrschende Gesellschaft ist eine, die auf Wachstum gepolt ist und die davon abhängig ist, dass systematisch auch und strukturell und immer wieder neu in jeder Periode Wachstum geschaffen wird. Und insofern müssen wir uns als Subjekte, die sich orientieren an den Vorgaben, den Normen, den Regeln dieser Gesellschaft, eigentlich als Wachstumssubjekte uns auch verhalten.
Aktuell drückt sich die grassierende Wachstumskritik eher in diffusem Unbehagen als im alltäglichen Verhalten aus. Da muss wohl mehr dahinter sein. So untersucht Hartmut Rosa verinnerlichte Steigerungszwänge und ihre fatalen Folgen für unser Zusammenleben.
Meine Diagnose lautet, dass die Art und Weise, wie wir heute leben, wie wir uns zur Welt verhalten, so etwas wie einen Aggressionsmodus hervorbringt. Der hat strukturelle und kulturelle Ursachen. Strukturell ist es der Steigerungszwang, der uns dazu zwingt, immer weiter ins Weltall vorzudringen, tiefer in die Materie hineingehen. Und individuell ist es aber so, dass das sich übersetzt in Optimierungsbegehren, aber auch in Optimierungszwänge. Und das führt zu einer Art von Aggressionsmodus gegenüber der Welt. Und solange wir darin uns bewegen, solange das Verfügbarmachen, das Erschließen, das Kontrollieren und Beherrschen von Welt die dominanten Erhaltungen sind, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn auch der politische Modus zu einem Aggressionsmodus wird.
Auf dem Jenaer Kongressprogramm stand auch das konzeptionell noch unausgegorene Projekt einer transformativen Demokratie. Diese sieht nicht nur eine neue sozial-ökologische Ethik für eine nachhaltige Lebensführung vor. Zudem müsste sie Institutionen aufbauen, um Märkte wieder unter soziale Kontrolle zu bringen. Dazu Wolfgang Streeck.
Und das bedeutet zum Beispiel, dass die Handlungsfähigkeit dezentraler politischer Einheiten gegenüber den Märkten wachsen muss. John Maynard Keynes schrieb in den 30er Jahren in einem Aufsatz, er sei der Ansicht, dass Reisen, Forschung, Wissenschaft, Kultur international sein sollen, aber Güter sollten möglichst regional produziert werden und auf jeden Fall sollte das Finanzwesen nicht internationalisiert sein, denn dann gibt es keine Möglichkeit mehr für demokratische Politik, den Wirtschaftsprozess zu steuern.
Wo der blind laufende Steigerungszwang zum eigentlichen Subjekt geworden ist, muss also nach Kräften und Bewegungen der Gegensteuerung Ausschau gehalten werden. Wer könnten die Träger des Transformationsprozesses sein? Geht der Wandel von den Eliten aus? Wird er von den Prekarisierten, den Ausgegrenzten forciert oder gerade von den Jungen angestoßen? Hans-Peter Müller glaubt, dass sich globale Eliten gewinnen ließen. Ohne sie laufe nichts.
Ich denke, dass man diese 6000 Leute, die in den Spitzenpositionen weltweit sitzen, man muss die ins Boot holen. Also einer Susanne Klatten muss man sagen, ihr müsst euch als zivilgesellschaftliche Akteure zusammen mit sozialen Bewegungen, die gute Sachen vertreten, da müsst ihr euch zusammentun.
Die Energie kommt häufig von außen und von unten. Das Bewusstsein von der Möglichkeit eines anderen Lebens ist nicht klassengebunden, meint Hartmut Rosa, weshalb er auch ein Zusammengehen für möglich hält. Aber vielleicht hat die Transformation ja schon längst begonnen. Wie uns der jüngste weltweite Millionenprotest für Klimaschutz glauben lassen könnte. Stefan Lessenich.
Ich möchte jetzt Greta nicht überhöhen, ja, aber Greta ist selbstverständlich ein Bruch. Im Grunde genommen ist es erstens der Wiedereintritt der Person in eine Strukturgeschichte. Also wenn man Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik betreibt, würde man sagen, das sind alles strukturelle Momente, die tief verankert sind in der Gesellschaft. Und jetzt kommt eine Person und mischt den Laden erstmal auf. Das ist schon bedeutsam. Und das ist interessant, dass Abwehrhaltungen auch produziert werden. Also einerseits hat Greta eine Gefolgschaft und stößt Dinge an.
Wiewohl der Protest der Jungen auch auf Kritik, auf Abwehr und durchsichtige Formen der Ermunterung stößt. Hartmut Rosa.
Was auffällt hier ist, dass die Erwachsenen den Jugendlichen und den Schülerinnen und Schülern ja auf die Schultern klopfen und die ermutigen und sagen, wir finden das ganz toll, was ihr da tut. Und in dem Sinne, und da kann die Jugend und da kann auch Greta Thunberg nichts dafür, benutzen wir die eigentlich als Projektionsfläche. Unser schlechtes Gewissen wird dorthin projiziert und dann sagen wir, die tun ja jetzt was und dann können wir so weiterfahren, wie wir das bisher getan haben.
Die Zukunft moderner Gesellschaften. Norbert Seitz berichtete über einen soziologischen Kongress an der Universität Jena. Sie wurden bis 1989 zu jedem in der DDR erschienenen Buch erstellt. Gutachten, die dem Zensor Anhaltspunkte zu Inhalt und ideologisch kritischen Passagen eines Werkes lieferten. Damit hatten sie einen entscheidenden Anteil daran, ob und in welcher Form ein Roman, Lexikon oder Reisebericht letztendlich veröffentlicht wurde. Trotz dieser Bedeutung und obwohl noch mehr als 100.000 solcher Zensurgutachten in Archiven verfügbar sind, gilt die Textsorte als weitgehend unerforscht. Einen Anstoß zur gründlichen Analyse zu liefern, war das Ziel einer Tagung, die bis heute an der Universität Leipzig stattgefunden hat. Organisiert hat sie der Buchwissenschaftler Siegfried Lokatis. Ich hatte kurz vor Beginn der Konferenz die Möglichkeit, mit ihm zu telefonieren und über deren Hintergründe und Ziele zu sprechen. Ich habe ihn zuerst gebeten, das Zensursystem der DDR kurz zu skizzieren.
Die DDR verstand sich ja als Leseland und war auch im Buch- und Verlagswesen auf sozialistische Weise strukturiert. Das heißt, es gab eine zentrale Planbehörde, die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, im Ministerium für Kultur, die 78 großen Verlage steuerte. Und grundsätzlich war es so, dass man einerseits das wirtschaftlich plante und die Themen plante, also im Vorfeld bestimmte, welche Bücher wollen wir machen, welche sind gesellschaftlich notwendig. Und dass man andererseits immer grundsätzlich eine systematische Vorzensur durchführte. Das bedeutete, es gab ein sogenanntes Druckgenehmigungsverfahren und ohne die Druckgenehmigung konnte in der DDR kein Buch erscheinen.
Verlage, Gutachter, spezielle Zensoren. Wer waren denn letztendlich die Akteure in diesem System? Wie haben die zusammengearbeitet und wer hat letztendlich entschieden, was wie publiziert wurde?
Es gab durchgehend das Ministerium für Kultur mit der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, wo eine sehr professionelle Zensur betrieben wurde, eine systematische Vorzensur. Und die stützten ihre Entscheidungen auf Gutachten. Das war auch wichtig, weil es gab eigentlich noch eine gefährlichere Zensurstelle im Zentralkomitee und im Politbüro, wo man nach Gutsherrenart immer wieder in Manuskripte eingreifen wollte und wo es immer wieder zu ideologischen Krisen kam, wo Bücher massiv verhindert wurden. Und sehr oft war deshalb das Ministerium für Kultur, also die Zensurbehörde, mit den Verlagen und letztlich ja auch dann mit den Schriftstellern verbündet, damit manches noch erscheinen konnte. Und die Gutachten dienten auch als Schutz, weil eine rationale Argumentation ist ja etwas, worüber auch eine kommunistische Partei, die ja sich als wissenschaftlich begründete Partei verstand, nicht so gut drüber hinweggehen konnte. Es gab natürlich da alle Varianten. Und das Vertragte daran ist, dass man, wenn man einem Buch helfen und es beschützen wollte, oft möglichst streng wirken musste, damit man dann auch das Ansehen hatte. Und darum musste man sich oft irgendwelche Monitor ausdenken, oft auch im Gespräch mit den Schriftstellern so Sollbruchstellen einbauen, die man dann rausmachen konnte. Und dann im Endeffekt erschien dann das, was man eigentlich haben wollte. Also das waren schon sehr interessante, intellektuell anspruchsvolle Kämpfe, die da geführt wurden. Und das ist ein Thema, das einen schon ein paar Jahrzehnte lang immer noch interessieren und mit Spannung beschäftigen kann.
Wer waren denn im Speziellen diese Gutachter, die quasi die Entscheidungsgrundlage für die Zensur geschaffen haben und worauf haben die wiederum ihre Gutachten begründet?
In der Frühzeit der DDR, in den 50er Jahren, waren das eine Handvoll Leute, vielleicht höchstens 10, ich sag mal, erprobte Kader, die vor allem sich ihre Meriten im Widerstandskampf erworben hatten, die sehr streng dann auch waren, weil die KZ-Erfahrung hinter sich hatten. Und seit etwa 1960, Anfang der 60er Jahre, gab es immer mehr Literaturwissenschaftler und Germanisten, die an den Universitäten der DDR studiert hatten, die die ideologischen Kriterien auch eingeimpft bekommen hatten und die dann sowohl als Lektoren in den Verlagen als auch in der Zensurbehörde selbst die Literaturproduktion überwachen und betreuen konnten.
Sie haben jetzt eine Tagung organisiert zu dieser Gutachterpraxis in der DDR. Wo gibt es denn da sozusagen noch Forschungslücken? Wo sind noch weiße Stellen, die erforscht werden sollten, müssten, was dieses Gutachtersystem betrifft?
In den letzten 30 Jahren ist sehr viel gearbeitet worden zu den Institutionen der Zensur, zu den Verlagen, zum Literaturaustausch zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Es ist auch gearbeitet worden zur Rolle der Stasi in der Literatur, die ja nochmal eine Extrakontrolle ausübte. Es ist aber niemals systematisch mit den Gutachten, den Texten gearbeitet worden. Und wenn man nachrechnet, dass in jedem Jahr 6000 Bücher erschienen und zu jedem mindestens 2 Gutachten geschrieben worden sein müssten und dass in den Verlagen auch schon Gutachten dazu entstanden sind, kann man hochrechnen, dass es eine 500.000 Gutachten gegeben haben muss, die bis zu 10 Seiten lang waren. Und das sind aber Texte, die Gebrauchstexte waren, die einem bestimmten taktischen Ziel oft dienten, die bestimmte Kodierungen hatten, ideologische Sprachregelungen. Und das ist noch nie systematisch erforscht worden. Es geht uns also im Grunde genommen darum, eine Textkritik für dieses Genre, für diese Textsorte des Gutachtens in der DDR zu schaffen. Eine Hauptfunktion unserer Tagung ist, dass wir etwa 30 Zeitzeugen aus den Verlagen, Lektoren, auch Zensoren und Gutachter eingeladen haben, um die zu fragen, was sie sich eigentlich gedacht haben und welche Spielregeln sie beobachten mussten, wenn sie so ein Gutachten schrieben, damit wir aus dem Gespräch mit den Betroffenen erfahren, wie diese Texte eigentlich zu lesen sind. Denn für Nachgeborene sind sie sonst beinahe nicht verständlich.
Sie haben ja sicher schon ein paar Einblicke erhalten. Was gilt es denn bei dieser Interpretation der Zensurgutachten aus heutiger Perspektive eben zu beachten? Wo lauern Fehlinterpretationen bzw. welches Vorwissen ist nötig, um die Hintergründe da richtig einzuordnen?
Man muss sich schon sehr genau in die Schwankungen der Ideologiegeschichte der DDR einarbeiten. Es gab zum Beispiel bestimmte Phasen, wo sehr streng zensiert wurden, 1965 nach dem Kahlschlag-Plenum. Beispielsweise, und es gab auch Phasen, wo es sehr locker zuging, das ist das eine. Man muss aber dann auch die langwierigen Entwicklungen endlich mal herausarbeiten, die Kriterienkataloge, wie die sich entwickelt haben. Ich gebe Ihnen auch einmal ein Beispiel. Es gibt ein Buch, wo jeder sich wunderte, weshalb das in der DDR erscheinen konnte, der König-David-Bericht von Stefan Heim Mitte der 70er Jahre. Da haben einige Wissenschaftler mühsam Tag und Nacht damit zugebracht, das Gutachten zu interpretieren, um die Begründung herauszubekommen, wieso dieses Buch eigentlich erscheinen konnte. In Wirklichkeit war es aber so gewesen, dass der Verleger des Buchverlags der Morgen einen Anruf bekam aus dem Ministerium, dass Erich Honecker, also dass man oben wollte, dass das Buch von Stefan Heim erschien. Das war eine politische Grundsatzfrage und da ging es nicht mehr darum, was in dem Buch stand und wie man es begutachtete oder nicht. Und das Gutachten wurde nur noch aus formalen Gründen geschrieben über Nacht und deshalb ist es eigentlich gar nicht so wichtig, den Inhalt dieses Gutachtens zu studieren. Das waren fiktive Argumente und die Entscheidung war schon vorher getroffen. Viel spannender ist es dann eben, wenn ein Gutachten und die Argumentation wirklich das Erscheinen eines Werkes auch begründet.
Gab es nach heutigem Forschungsstand, den Sie ja dann auch auf der Tagung spiegeln, auch unterschiedliche Regeln und Vorgehensweisen für unterschiedliche Textgattungen, zum Beispiel Lyrik, Sachbücher, Romane oder Reiseliteratur, die wiederum unterschiedliche Kompetenzen der Gutachter eben auch erfordert haben?
Ja, natürlich. Wenn Sie die Gegenwartsliteratur, wie das damals hieß, haben mit lebenden Autoren in der DDR, dann wurden im Verlaufe dieses Begutachtungsprozesses die Texte oft noch verändert. Man diskutierte über einige Stellen, ob man das so oder so formulieren konnte und dann wurde das im Benehmen mit den Autoren in den Verlagen oft so lange noch verändert, bis der Text dann allen Gutachtern und Zensoren gefiel und Was ganz anderes ist, dass wenn Sie klassische Texte haben, wenn Sie Erbetexte haben, Sie können natürlich kein Buch von Goethe verändern. Da müssen Sie sich auf das Nachfordern und auf den Kommentar konzentrieren. Oder aber zum Beispiel bei Lyrik ist das angemessene Verfahren, weil man ja nun auch nicht eine Zeile von Rainer Maria Rilke gut verändern kann, dass man dann aber vielleicht weniger Gedichte von Autoren bringt, die man nicht so mag und dafür vielleicht dann mehr sozialistische Autoren verlegt. Also da ist es dann eher eine Frage der Auswahl und nicht der Änderung einzelner Stellen.
Wie lange wird denn Ihrer Prognose nach die Aufarbeitung dieser Gutachterpraxis noch Arbeit bieten, noch andauern?
Wir geben jetzt erstmal einen grundlegenden Impuls. Wir versuchen, so gut es geht, die Leute zu befragen, die noch da sind nach über 30 Jahren. Wir versuchen, Warnungstafeln aufzustellen, damit man nicht diese Texte allzu naiv zum Nennwert später liest. Es geht uns eigentlich darum, zunächst einmal die Warnungstafeln aufzustellen. Das ist ein besonders brisanter Bereich. Hier ist nicht so scharf hingesehen worden, dass man dafür zunächst ein Gefühl hat. Wir wollen die ersten Faustregeln aufstellen, die dann künftigen Forschern die Interpretationshilfen geben.
Der Buchwissenschaftler Siegfried Lukatis über das Zensurgutachtensystem der DDR und Fallstricke bei seiner Analyse. Es ist eine Frage, die noch nicht sehr lange erforscht wird. Was machten eigentlich all die Menschen, die sich vor den Nazis verstecken mussten oder die Zeit in einem Konzentrationslager überlebten, nach ihrer Befreiung? Die letzten überlebenden Juden Europas wanderten zumeist nach Amerika, Australien oder Israel aus, aber nicht sofort. Zunächst sammelten sich diese sogenannten Displaced Persons in Camps, die von der UN und der US Army betrieben wurden, vor allem in Bayern und Südhessen. Inzwischen hat die historische Aufarbeitung an diesen Orten begonnen. Zum Beispiel an der Universität Eichstätt, in deren Nähe nach dem Krieg auch junge jüdische Familien lebten. Tobias Krone hat dort ein Symposium besucht, auf dem nicht nur Forschende sprachen, sondern auch Menschen, deren Lebensweg eng mit den Eichstätter Camps verknüpft ist.
Jaffa Ohrenstein kam als Baby nach Eichstätt, kurz nach dem Krieg.
Life in Russia, afterwards, escaping.
Meine Eltern waren über Russland nach Österreich gekommen und schmuggelten mich über die Grenze nach Deutschland in einem Kleiderkorb mit Stroh dazwischen, dass ich atmen konnte. Grenzübertritte mit Babys waren nicht erlaubt, also nahmen sie mich als Paket mit. Diese Geschichte war Teil unseres Lebens.
Die rüstige Dame auf dem Podium, pensionierte Filmproduzentin, hat in Israel Karriere gemacht. An den Ort ihrer frühesten Kindheit erinnert sie sich kaum. Hier in Eichstätt lebten nach dem Krieg bis zu 1400 Juden in einem der zahlreichen süddeutschen DP-Camps. DP für Displaced Persons.
Also nach dem Krieg im Mai 1945 waren etwa 6,5 bis 7 Millionen sogenannte Displaced Persons in den westlichen Besatzungszonen. Diese mussten versorgt werden, betreut werden. Und dazu hat man dann Assembly Centers, eben auch diese Displaced Persons Camps, eingerichtet. Das waren also zum einen natürlich Wohneinrichtungen, aber auch sonstige Versorgungseinrichtungen, wie zum Beispiel ein Krankenhaus.
Der Psychiater Maximilian Ettle hat die vergessene Geschichte des DP-Camps seiner Heimatstadt erforscht. Weil in Eichstätt nach dem Krieg eine Kaserne leer stand, richteten die UNO-Flüchtlingsorganisation und die US Army dort ein großes DP-Camp ein.
Diese Camps sind eingerichtet worden, weil man dann in der amerikanischen Besatzungszone die Juden sozusagen als eigene Nation begriffen hat und nicht mehr nach formaler Staatsangehörigkeit untergebracht hat.
Dem jüdischen DP-Camp und seinen einstigen Bewohnern widmete die Universität Eichstätt jetzt ein Symposium. Historikerinnen und Historiker präsentierten dort ihre Forschungsergebnisse, etwa zur Selbstverwaltung der Camps. Deutsche Behörden wie auch die Polizei hatten hier keinen Zutritt. Die Bewohner formten eine eigene Lagerpolizei und sogar ein eigenes Gerichtswesen.
Es ist natürlich so, dass die jüdischen Displaced Persons aus ihrer kulturellen Herkunft her, zum Beispiel aus dem Städtel, eigentlich gewohnt waren, sich selbst zu organisieren. Das heißt, die haben da sehr viel Erfahrung drin gehabt und die haben wirklich sehr stark auf Autonomie Wert gelegt und die konnten das auch. Die sind im November hierher gekommen, November 1946. Und im Januar 1947 haben die schon ihre Lagerkomitees gewählt. Da hat es Wahlplakate gegeben, Wahlversammlungen gegeben. Dann sind diese einzelnen Leute gewählt worden, die dann eben für das Lager verantwortlich waren.
Für ihr künftiges Leben in Palästina sollten die DP-Bewohner demokratisch und beruflich fit sein. Das lasse heute aufhorchen, gerade in Bayern, wo viele Migranten, also Displaced Persons von heute, ohne Perspektive und ohne Chance auf berufliches Fortkommen in Ankerzentren leben müssen.
Damals stand ja Integration eigentlich gar nicht im Vordergrund, weil diese Leute nicht hierbleiben wollten. Und trotzdem hat man es da schon geschafft. Deswegen ist es umso verwunderlicher, wenn man heute dahinter zurückgeht und Leute, Menschen, Geflüchtete so außerhalb von Ortschaften kaserniert oder in Lagern der Exklusion unterbringt und dann von ihnen aber fordert, sobald sie aus diesen Lagern heraus sind, sich sofort in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht schlüssig.
Merkt der promovierte Historiker Holger Köhn an. Er erforscht mit seinem Büro für Erinnerungskultur die DDP-Camps im Rhein-Main-Gebiet. Viel Kontakt zwischen den oft aus Osteuropa stammenden Juden und der nichtjüdischen Bevölkerung habe es nicht gegeben. Bei der örtlichen Polizei waren die Camps als Horte der Kriminalität verschrien. Zwischen Einheimischen und den Juden gedieh in diesen Hungerjahren der Schwarzhandel. Und gelegentlich auch Freundschaft, wie ein Beispiel aus dem südhessischen Zeilsheim belegt, wo nichtjüdische Frauen jüdische Kinder aufzogen.
Wenn man der Fahrchronik Glauben schenken kann, gab es da sehr viele Menschen, die da als Hausmädchen, als Dienstmädchen gearbeitet haben, und der Pfarrer hat es nicht gerne gesehen. Also der wollte das gar nicht, und wenn man sich dann die Beschreibung von den betroffenen Personen anhört, dann waren die eigentlich sehr glücklich mit ihrem Dienstverhältnis und haben die Familien auch lieb gewonnen, die Kinder lieb gewonnen, und waren dann eigentlich eher traurig, als die nach Israel ausgewandert sind dann.
An einigen Orten reaktivierten die DPs auch das ausgelöschte jüdische Leben, wie im österreichischen Hohenems am Bodensee. Die Campbewohner riefen die Bevölkerung auf, wenn vorhanden, geraubte jüdische Kultgegenstände zurückzugeben. Annika Reichwald vom Jüdischen Museum Hohenems.
Dann ist tatsächlich was sehr Kurioses passiert. Man hat sich tatsächlich gemeldet aus der Hohenemser nichtjüdischen Bevölkerung und hat noch quasi Gegenstände, die sich vielleicht so im Haushalt oder auf dem Dachboden befunden haben, zum Kauf angeboten. Und das ist natürlich schon, ich sage es mal, ein ziemlich großer Fauxpas in diesem Kontext der Rückgabe jüdischer Gegenstände, Ritualgegenstände. Und das hat dann natürlich auch zu erheblichen Spannungen, tatsächlich auch zu körperlichen Auseinandersetzungen geführt.
Die Geschichte der DPs ist an vielen Orten verschütt gegangen. Doch inzwischen beschäftigen sich viele damit und nicht nur die Holocaust-Forschung. Im oberbayerischen Städtchen Dorfen war es ein Zirkel von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen Neonazi-Aufmärsche zur Wehr setzten und nebenbei die eigene Nachkriegsgeschichte aufarbeiteten. Doris Minet, inzwischen dritte Bürgermeisterin, wühlte vor einigen Jahren im Bayerischen Staatsarchiv.
Und fand dann, also mir geht es immer wieder so, wenn ich das erzähle, dass ich immer noch Herzklopfen kriege, fand diese Bachelorarbeit von dieser Thea Fleischhauer, schlag auf und lies Dorfenmarkt, lies Scherer Girdl, lies Jakob Meyer, ich bin gebürtige Dörfnerin, ich kenne das alles, das muss ich unbedingt haben.
Und so fanden die Laienhistoriker heraus, dass in den 40er Jahren nach Kriegsende die DPs in Dorfen sogar eine koschere Metzgerei betrieben, ihr Fleisch aber nur an Juden verkaufen durften. Dafür hatten die nichtjüdischen Metzger im Stadtrat gesorgt. Am Ende des Symposiums in Eichstätt berichteten die inzwischen betagten Eichstätt-Babys, wie Bella Steiner, deren Eltern 1948 mit ihr Deutschland verließen, nach Palästina.
Because we were here, I took a walk.
Weil wir ja jetzt hier sind, bin ich mal eine Runde spazieren gegangen, um mich umzusehen. Und ich war beeindruckt, wie schön dieser Ort ist. Und ich war verwundert und auch ein bisschen traurig, dass ich von meinen Eltern nichts von diesem schönen Ort hörte. Von diesem schönen Ort, wo sie ja gelebt haben. Es ist ja wie ein Stück Paradies, aber emotional konnten sie damals einfach nichts sehen.
In Gedanken waren sie längst in Amerika oder Palästina. Einige wenige aber blieben und begründeten die ersten jüdischen Gemeinden im Land der Täter.
Tobias Krone über Lebensgeschichten und Migrationswege von Bewohnern der sogenannten Displaced Persons Camps in Eichstätt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch mit dem nächsten Thema bleiben wir in den Nachkriegsjahren.
Haltlose und Arbeitsscheue fallen in der Regel nicht nur dadurch auf, dass sie der Arbeit ausweichen, sie lassen sich ja auch in ihrer sonstigen Lebensführung gehen.
Ein Zitat von Käthe Petersen aus den 1950ern. Im Nationalsozialismus hatte sie Karriere gemacht im sozialfürsorgerischen Bereich der Stadt Hamburg. Nach 1945 wurde sie nicht nur entlastet, sondern sogar befördert. 180 solcher Kriegsbiografien hat der ehemalige Lehrer und Oberschulrat Hans-Peter de Lorent in jahrzehntelanger Recherche rekonstruiert. Seine in diesem Jahr abgeschlossene dreibändige Reihe Täterprofile zeichnet ein detailliertes Bild von Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz sowie den Werdegängen nach Kriegsende. Ursula Storost hat in Erfahrung gebracht, welche Erkenntnisse diese Biografien bieten und einige Lebenswege genauer verfolgt.
Rudolf Fehling, Lehrer an der Hamburger Jahnschule, schrieb im Februar 1938 einen Artikel in der Hamburger Lehrerzeitung.
Wir sollten endlich den liberalistischen Satz »Wissen ist Macht« ausstreichen und dafür schreiben »Kanonen sind Macht«. Das sollte heute jeder begriffen haben.
Damals war Fehling auch Kreisleiter des Nationalsozialistischen Deutschen Lehrerbundes. Sein Credo: Schon in der Schule muss vormilitärische Ausbildung geleistet werden.
Unsere Jugend drängt zum Soldatischen. Sie fordert es ernsthaft und will keine Soldatenspielerei. Das ist aber nur eine Frage der Ausbilder.
Rudolf Fehling unterrichtete auch nach 1945 wieder an einer Hamburger Schule. Noch in den 1960er Jahren gab es in seinem Klassenzimmer Prügel, wenn Schüler nicht in seinem Sinne funktionierten. Seine Biografie ist eine von 180 Lebensläufen, die Hans-Peter de Lorent detailgetreu recherchiert hat.
Mich interessierte, wie wird eigentlich jemand, der aus der reformpädagogischen Zeit der Hamburger Schulen kommt, wo vieles möglich war, wie wird er Nationalsozialist?
Eine endgültige Antwort auf diese Frage hat Hans-Peter de Lorent nicht gefunden. Der ehemalige Lehrer und leitende Oberschulrat aus Hamburg hat Material zu mehr als 300 Personen des Hamburger Bildungssystems im Nationalsozialismus gesammelt. Über 40 Jahre lang hat er in Entnazifizierungsprotokollen, Lehrerzeitschriften, in Archiven und Personalakten gestöbert.
Man muss sagen, dass die Nazis eine ziemlich gerissene Personalpolitik gemacht haben. Die haben 1933 650 Leute aus dem Schuldienst in Hamburg rausgeschmissen oder früh pensioniert. Und das waren in erster Linie diejenigen, von denen die Nazis wussten, dass die in der Weimarer Republik eine reformpädagogische, linke, sozialdemokratische oder kommunistische Grundhaltung hatten. Und für die 650 Leute, die sie rausgeschmissen haben, haben sie in gleicher Größenordnung jüngere Lehrer eingestellt.
Die Neueingestellten waren Lehrer, die um 1900 geboren worden waren und die aufgrund der ökonomischen Krise in der Weimarer Republik nicht in den Schuldienst übernommen worden waren.
Und diese Leute, die dann eingestellt wurden, waren die Kadergruppen der Nazis. Junge Männer meistens, die auch deutsch-national ausgerichtet gewesen sind, die persönlich profitierten dadurch, dass die Personalpolitik in der NS-Zeit verändert wurde. Und die wurden dann auch nach kurzer Zeit Schulleiter, kamen in die Schulbehörde.
Die zweite Gruppe der Pädagogen, die von der nationalsozialistischen Ideologie begeistert waren, so Hans-Peter de Lorent, waren die Lehrer an höheren Schulen, die um 1880 geboren worden waren.
In der Regel Offiziere im Ersten Weltkrieg gewesen, die noch die Depression des für sie verlorenen Krieges, den Versailler Vertrag, schwer verdauen konnten. Die hatten eine deutsch-nationale Grundhaltung in der Regel, sind häufig auch Schulleiter gewesen und die sind durch die Nazis angesprochen worden.
Es waren erzkonservative Bildungsbürger, die die Ehre des Vaterlandes wiederherstellen wollten. Einer von ihnen war der Pädagoge Dr. Ottmar Hartleb, Leiter des Emilie-Wüstenfeld-Mädchen-Lyzeums in Hamburg-Eimsbüttel. Er verkündete 1934 seinen Schülerinnen:
Unser Führer war einer von den Millionen, die für uns gekämpft und gelitten haben. Er hat mit seinen braunen Armeen den feldgrauen Soldaten und den gefallenen Kameraden die Ehre wiedergegeben und den Toten die Krone der Ewigkeit aufs Haupt gedrückt.
Früher waren die höheren Schulen die Schulen der Oberschicht und deren Interessen waren nie kompatibel mit der Politik der Weimarer Zeit, die fortschrittlich in Richtung Aufbruch und Weiterentwicklung der Gesellschaft war.
Neben diesen exponierten Befürwortern des Nationalsozialismus gab es den Recherchen Hans-Peter de Lorenz zufolge eine große Menge ängstlicher, opportunistischer Menschen im Hamburger Bildungswesen, die den Nationalsozialisten zumindest teilweise das Versprechen einer glänzenden Zukunft abnahmen.
Vereinfacht kann man sagen, die Atmosphäre ist in fast allen Schulen sehr pro-nationalsozialistisch gewesen. Also es gibt nur wenige Schulen, wo man sagen kann, die haben sich formal an Sachen gehalten, sondern die sind schon in wesentlichen Sachen mitgelaufen.
Bis zum Ende des Krieges waren von den etwa 6.000 Lehrerinnen und Lehrern in Hamburg ca. 80% Mitglieder der NSDAP. Nach 1945 wurden sie entnazifiziert und auch einst überzeugte Parteimitglieder durften wieder in den Schuldienst. Viele in gehobener Stellung, wie de Lorenz' Untersuchung dokumentiert. Lehrer wurden ja dringend gebraucht.
Die mischten sich munter in den Kollegien und ich glaube, dass es erst der antiautoritären Schüler- und Studentenbewegung gelungen ist, das zu thematisieren und zu sagen, das wollen wir nicht, das machen wir nicht mehr mit.
Die von Hans-Peter de Lorenz rekonstruierten Biografien zeigen deutlich, dass es Menschen sind, die Systeme zum Leben erwecken, sagt Dr. Sabine Bamberger-Stemmern. Sie ist Leiterin der Hamburger Landeszentrale für politische Bildung, die die Täterprofile herausgegeben hat.
Systeme fallen nicht vom Himmel, Systeme werden von Menschen entwickelt, sie werden durchgesetzt, die Politik wird gestaltet, konzipiert, exekutiert. Das heißt, wenn wir über historisch-biografische Forschung uns ein System wie den Nationalsozialismus in Hamburg anschauen, dann bekommen wir die Facetten menschlicher Entscheidungsmöglichkeiten vor Augen geführt.
Die Untersuchung, so die Historikerin, offenbare aber nicht nur die Strukturen eines totalitären Regimes, sondern auch, wie geschlossen die Seilschaften auch nach 1945 funktionierten.
In dem Moment, wo wir lesen, dass die Täter sich gegenseitig die Persilscheine geben, das heißt die Entlastung in den Entnazifizierungsverfahren. Das ist der eine Punkt, den man sehr deutlich als Struktur sehen kann. Da gibt es auch quasi fast wie verabredet erscheinende Formulierungen.
Erschütternd, sagt die Historikerin Sabine Bamberger-Stemmern, sei auch eine Kontinuität der Ungerechtigkeiten und Menschenverachtung, die in den Biografien sichtbar werde.
Wenn man die liest, dann möchte man sie eigentlich überhaupt nicht glauben. Da fängt es an bei Käthe Petersen, die im sozialfürsorgerischen Bereich eine führende Stellung während des Nationalsozialismus hat und nach 1945 quasi nach kurzer Zeit in die gleiche Position, nur noch eine Etage höher, wieder eingesetzt wird. Das heißt, mit den sogenannten asozialen Familien wieder das gleiche exkludierende Spiel betreiben kann, was sie während des Nationalsozialismus exekutiert hat.
Käthe Petersen war ab 1934 in der Hamburger Sozialbehörde als Sammelpflegerin geistig gebrechlicher bzw. gemeinschaftswidriger Frauen tätig. Zitat:
Durch strenge Zucht und Disziplin, verbunden mit einer gerechten und erzieherischen Behandlung, wird versucht, die Mündel an Sauberkeit, Pünktlichkeit, Ordnung und an eine ordentliche Lebensführung zu gewöhnen.
Käthe Petersen wusste, dass Frauen unter ihrer Vormundschaft in Konzentrationslager und in Tötungsanstalten verlegt wurden. Nach 1945 wurde sie als Mitläuferin eingestuft und zur Oberregierungsrätin befördert. Ein Zitat von ihr aus dem Jahr 1952.
Haltlose und Arbeitsscheue fallen in der Regel nicht nur dadurch auf, dass sie der Arbeit ausweichen, sie lassen sich auch in ihrer sonstigen Lebensführung gehen.
Käthe Petersen machte Karriere und erhielt 1973 das große Bundesverdienstkreuz. Solche Strukturen aufzudecken sei ein großes Verdienst der Täterprofile, so die Historikerin Dr. Kirsten Heinsohn von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte.
Dass eine große Mehrheit einer Berufsgruppe sich sehr willig in den Dienst des NS-Regimes gestellt hat und auch nach 45 sich nicht aktiv kritisch damit auseinandergesetzt hat. Das wissen wir für die Ärzte, das wissen wir für die Juristen, das wissen wir auch zum Teil für bestimmte Politiker. Das hat damit zu tun, dass die deutsche Gesellschaft in jeder Schicht, in jeder Berufsgruppe extrem tief mit dem Nationalsozialismus verbunden war.
Dank der Dokumentation von de Lorenz können Historiker jetzt auch nachvollziehen, wie die Entnazifizierung nach 1945 im Hamburger Bildungswesen funktionierte. Die Lehrer bescheinigten sich gegenseitig, trotz Parteimitgliedschaft immer korrekt gehandelt zu haben. Eine Hand wäscht die andere, sagt Kirsten Heinsohn.
Das ist doch genau diese Haltung, dass man gar nicht kritisch reflektiert hat, dass allein schon der Umgang mit Schülern, die Inhalte, die vermittelt worden sind, dieses autoritäre Gehabe, dass das auch ein Teil des nationalsozialistischen Regimes war, dass man das gar nicht in Frage gestellt hat, sondern für Normalität in der Schule gehalten hat und dann auch keinen großen Unterschied zwischen 44 und 54 gesehen hat.
Ursula Storost über die Reihe Täterprofile, die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz von Hans-Peter de Lorent. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik der Sendung kam heute unter anderem vom Album Clouds des Ten String Orchestra. Dahinter stecken zwei Musikprofessoren an Bass und Gitarre. Mehr Wissenschaft haben wir morgen ab 16.35 Uhr für Sie im Programm, dann aus Naturwissenschaft und Technik. Noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lennart Pyritz.